Herr, wir warten auf dein Heil, dass du uns die Augen öffnest für das, was du an Heil für uns bereit hast. Amen. In der Bergpredigt steht gleich zu Beginn: Wohl denen, Glückwunsch, Heil denen, selig sind, die gerecht sind. Von wegen, selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Wissen Sie noch, als Sie Hunger hatten, vielleicht auf Ihrer Wanderung, oder gewartet haben, dass endlich eine Quelle kommt oder von Ferne eine Wirtschaft sich zeigt, wo es einen Sprudel gibt, dürsten hoffentlich ein bisschen was nass auf meine Zunge. Da sagt der Herr Jesus: Wohl denen, die Durst haben nach ein bisschen Gerechtigkeit in ihrem Leben. Weil normalerweise die Menschen sagen: Wenn alle so wären wie ich, dann wäre es recht. Dann wird es auf dieser Welt anders aussehen. Jeder Mensch ist überzeugt davon, dass er recht ist, so wie er ist. Und da sagt der Herr Jesus: Ihr habt eine Ahnung. Gott wartet darauf, dass ihr von ihm ein bisschen Gerechtigkeit ersehnt, erstrebt, geben lasst. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Diesem Thema wollen wir heute in dieser zweiten Einheit ein wenig nachdenken, und damit werden wir auch dem Sterben des Herrn Jesus näher kommen. In manchen Liedern ist das aufgenommen: Der Gerechte macht Gerechte. Philipp Friedrich Hiller, der 20 Jahre lang stimmlos war, aber dafür zweimal 365 Lieder geschaffen hat in dem Liederkästlein, hat uns ja auch das große Lied geschenkt: Jesus Christus herrscht als König, mit 16 oder 18 Versen, die sind gar nicht mehr alle in unseren Gesangbüchern aufgenommen, leider. Denn eine dieser Strophen heißt: Komm zum Tod, verdammt Geschlechte, der Gerechte macht Gerechte, heilge aus der Sünderrott. Komm, du wirst noch angenommen, komm beherzt, er heißt dich kommen, sag ihm nur: Mein Herr und Gott. Der Gerechte macht Gerechte. Das ist ein Geheimnis, von dem hören wir heute selten etwas, wenn die Kirche sich zu Wort meldet in ihren Verlautbarungen. Da hören wir viel: Jesus gibt Freude in dein Leben, Jesus gibt Impulse in dein Leben, Jesus gibt deinem Leben Sinn. Aber ich frage Sie: Wann haben Sie zum letzten Mal gehört, dass Jesus uns gerecht macht und dass das das größte Wunder ist? Taucht auch in wenig Liedern mehr auf. Vielleicht war Jochen Klepper einer der wenigen, der gedichtet hat: Er ist mir täglich nahe, in dem Lied: Er weckt mich alle Morgen, er ist mir täglich nahe und spricht mich selbst gerecht. Ich singe immer gern: Und spricht selbst mich gerecht. Das Wunder. Der Jesus hat uns darauf hingewiesen, dass wir es nötig haben, den frommen Leuten seiner Zeit, den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich gemüht haben, dass ihre Fantasie nicht befleckt ist, dass sie ein sauberes, wohltätiges Leben führen. Die haben nicht bloß nach Werten getrachtet, sondern die haben heilig vor Gott leben wollen. Und Jesus sagt auch in der Bergpredigt, gleich im Kapitel 5, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die war nach meiner Überzeugung 99,9%. Aber wenn Jesus sagt, wenn es nicht noch besser ist, dann werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Wollt ihr in den Himmel kommen? Ich möchte. Die Ewigkeit zum lebendigen Gott. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, wie schaffe ich das? Da hat der Herr Jesus uns eins seiner großen Gleichnisse erzählt. Es ging in den Tempel hinauf ein Pharisäer, um anzubeten. Und jetzt übersetze ich es auf unsere Tage. Er hat gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht im Gefängnis gelandet bin und dass ich ein gutes Zeugnis hatte und einen sinnvollen Beruf und dass ich Jahr um Jahr 7 Wochen ohne einhalte und Mitglied im Krankenpflegeverein bin und dass du mir so viel Geld geben kannst und dass ich getrost abgeben kann an den Kirchbauverein, große Summen. Ich möchte vorbildlich leben für meine Altersgenossen und danke dir, dass du mir hilfst. Und da kam auch ein Zöllner, heute würden wir sagen ein Drogendealer, der sein Geld verdient hat, damit, dass er andere Leute ins Verderben gerissen hat. Und konnte bloß noch sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Punkt, Gedankenstrich. Dann sagt Jesus, dieser da, dieser Drogendealer mit seinem verpuschten Leben, ging hinab, wissen Sie, wie es weitergeht, gerechtfertigt, gerecht gemacht vor jenem. Jesus hat nicht gesagt, der Pharisäer ist schlecht. Aber da hat es einer erreicht, dass die Gerechtigkeit besser war. Wenn ich Gott anflehe, sei mir gnädig. Komme ich zum zweiten Teil. Also zuerst habe ich darüber gesprochen, das war schon zur Zeit Jesu nicht selbstverständlich, dass Menschen gehungert haben nach Gerechtigkeit. Zweiter Teil, das große Angebot Gottes. Wenn Sie ins Alte Testament hineinriechen, ach, wenn wir das Alte Testament nicht kennen, dann verstehen wir auch Jesus nicht mehr. Wie oft heißt da in den Psalmen, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Die brauche ich nämlich. Beim Propheten Jeremia. Gott wird dem David einen Gerechten nachkommen, einen Spross erwecken, und dies wird sein Name sein, Doppelpunkt, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Herr, was Gott für mich tut. Am Schluss des Alten Testamentes beim Propheten Maleachi, das herrliche Wort. Euch aber, die ihr seinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Da heißt, jetzt wird deutlich werden, wie anständig und gerecht ihr seid, und was Gott euch schenken wird, seiner Gerechtigkeit, beim Propheten Jeremia, dass Gott es liebt, Gerechtigkeit zu üben, zu praktizieren. Gott wartet nicht drauf, wie er sagt, jetzt zeig mal, was dein Leben anständig war, sondern er wartet darauf, dass er uns seine göttliche Gerechtigkeit geben kann, Anteil geben kann an dem vollkommenen Gerechtigkeit, die er hat, an dem vollen Konto, dürfen wir partizipieren, teilhaben von Gerechtigkeit. Das Alte Testament ist voll davon, dass Gott uns seine Gerechtigkeit anbietet, uns, die wir es nötig haben. Auch im Alten Testament. Der Eliphas von Teman, der vergisst, mit dem Hiob zu rechten, und ihn seelsorgerlich zu betreuen, sondern er sagt, mir ist ein Gesicht bei Nacht gekommen, ist mich ein Schaudern angekommen. Wie kann ein Reiner kommen von den Unreinen? ein Gerechter von den Ungerechten. Wie kann man denn in dieser Welt gerecht sein? Ich habe doch von meinen Vorfahren nicht all das Komische bloß ererbt, die Gene von meinem Großvater, dass er so merkwürdig war und so penibel. Sondern ich habe doch sehr viel auch, was von Voreltern schon auf mich gekommen ist, an Unsitte, an Versuchung, an Fantasie. Steckt doch tief in mir drin, dass plötzlich, wenn ich überfordert bin, ein Fluch aus mir herausfährt. Die Ungeduld, der Neid, der Geiz. Kann ein Reiner kommen von den Unreinen? Schöne Worte am Schluss vom Jesaja-Buch. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Wissen Sie, wie das ist? Wenn man vor 2 Stunden zu Ihnen, Ludwig-Hofager-Vereinigung gegangen, Ludwig-Hofager-Kirche gegangen bin, Gemeinde, sagt meine Frau, lass dir auch sehen, ob du so unter die Leute kannst. Oh. Muss eine andere Krawatte anziehen, da ist ein Fleck drauf. Das heißt, 99,8% ist perfekt, aber so nicht. Das heißt nicht, dass wir nichts Gutes tun können, unsere Gerechtigkeit. Man kann sehr viel Gutes tun, Hilfreiches, Tröstliches. Aber unsere Gerechtigkeit ist, wenn man es ernst nimmt, hat immer eine Flecke drauf. Wenn man sich schon nicht unter die Leute wagen kann, nicht sich sehen lassen kann, wie kann ich mich vor Gott sehen lassen? Wir haben es nötig, dass Gott uns gerecht macht. Der Zöllner, der ging hinab, gerecht gemacht. Gerechtfertigt. Dritter Teil, schade, dass auch das heute in der Christenheit beinahe vergessen ist. Wir sind bis hinein in unsere Evangelisation, ich bin ganz bewusst dafür, ich war der Mitbegründer von Pro Christ, aber immer die Tendenz, ach, da kann man doch nicht von Gerechtigkeit reden, sondern muss davon reden, Jesus gibt deinem Leben einen Sinn, Jesus gibt Freude. Im Jahr 1917 war großes Jubiläumsgedenken der Reformation. 1517 war ja der Durchbruch zur Reformation und immer in den 17er Jahren, auch im Jahr 2017 steht es uns bevor. Die meisten von Ihnen werden es noch erleben, ich nicht mehr. Aber Gedenkjahr der Reformation. Und 1917 war mitten im Krieg, 400-jähriges Jubiläum, hat eine kleine Gruppe von Studenten der Deutsch-Christlichen Studentenvereinigung unter Führung des späteren CVM-Reichwart Erich Stange, manche der Name noch bekannt, an die Kirchenleitungen geschrieben, es soll doch bitte drauf geachtet werden, dass Luther nicht bloß gepriesen wird als großer Deutscher, als der Erfinder der deutschen Sprache, als Liederdichter, als Anfänger der ersten Choräle, als Kämpfer gegen Rom, sondern als einer, dem in erster Linie wichtig war, Gott ist gerecht und Gott macht gerecht. Lateinisch, justificatio impii, die Gerechtmachung des Sünders, des Unheiligen. Da haben die 12 Studenten eine Abmahnung bekommen von ihren Kirchenleitungen, sie sollen nicht so vermessen sein, ihren Kirchenleitungen Ratschläge zu geben. Und natürlich wurde 1917 mitten im Krieg gefeiert. Luther als der große Deutsche, als der Erfinder der deutschen Sprache. Und wenn nicht alle Zeichen trügen, wird es auch 2017 nicht anders sein. Es ist uns verloren gegangen, dass die Hauptsache ist, dass Gott uns gerecht machen will. kommt zum Tod, verdammt Geschlechte, der Gerechte macht Gerechte. Bitte? Das ist schwierig vorzustellen, da haben Sie völlig recht. Deshalb heißt es beim Propheten Jesaja, er hat mich gekleidet in seine Gerechtigkeit wie in einen bräutlichen Schmuck. Jetzt, Sie wissen es bei der Frau Pfarrer Stocker-Schwarz, wenn sie ihren Talar anhat, da kann sie drunter auch ein Kleid haben oder Hose, die nicht gerade ganz gebügelt sind, aber der Talar deckt alles zu. Aber bei ihr ist immer alles gebügelt, perfekt. Ja. Talar deckt zu. Das Bild, wenn Sie schon fragen, wie stelle ich mir das vor? Dass Gott mich in seine Gerechtigkeit einhüllt, dass von dem ganzen Dreck meines Lebens nicht mehr zu sehen ist. Nochmal ein Vergleich. Danke für die Frage. In Korntal, wo ich leben darf seit 16 Jahren, werden wir als Glieder der Brüdergemeinde beerdigt in einem weißen Sarg. Meine Frau hat lang gesagt, jetzt hast du so lange in der Landeskirche gedient, jetzt wirst du doch nicht auch in die Brüdergemeinde eintreten. Doch, ich war gerne eingetreten und sie hat noch eine Weile gewartet, habe gesagt, also ich kriege mein Ruhegehalt von der Landeskirche. Ist ein bisschen unfair, wenn wir jetzt zur Brüdergemeinde, in so halbfreie Gemeinde gehen. Dann habe ich zu ihr gesagt, dann wirst du auch nicht im weißen Sarg beerdigt. Das hat sie überzeugt. Aber ich halte das für ein großartiges Bild. All das, wenn Sie den Verstorbenen angucken, bevor der Sargdeckel drauf gemacht wird, denken Sie, ach, so sieht der Walter aus, ist er so krank gewesen, bloß nur Häufle Elend. Und dann kommt der weiße Sarg drüber, wo man die ganze Vergänglichkeit nicht sieht. So will Gott einmal all meine Sünde, mein Verderb nicht zudecken mit seiner Gerechtigkeit. Ich benutze gern das Bild, Gott hat ein Konto von Gerechtigkeit, ich bin längst eine rote Zahler, sagt, darfst bei mir abbuchen, dass dein Konto nicht bloß ausgeglichen ist, sondern dass du Guthaben hast. Also lauter Bilder, die das deutlich machen sollen. Ich möchte teilhaben, ich Ungerechter, dass meine Gerechtigkeit am Schluss besser ist, als die bei den vorbildlichen Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir haben es nötig, und die Christenheit sollte dieses Thema wiedergewinnen. Und ich bin froh, wenn in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde dieses Thema nicht ausgespart wird. Wie kommt man dazu? Das mit dem weißen Sarg verstehen wir, mit dem Talar. Wie kommt man dazu? Erstaunlich, dass im Neuen Testament der Herr Jesus immer wieder den Ehrentitel hat, der Gerechte. Jetzt wollen wir ein bisschen den Ehrentitel nachdenken. Ich freue mich, wenn wir in Gebetsgemeinschaften oder auch persönlich sagten, Herr Jesus. Aber wenn Sie mal im Neuen Testament aufschlagen, hatte Herr Jesus noch viel mehr Ehrentitel und Namen. Der Nazarener, der Sohn Davids, der Erlöser, der helle Morgenstern. Das Ebenbild des Vaters. Wenn Sie mal dem nachgehen, Sie kommen auf 40, 50 Ehrentitel, die im Neuen Testament sind, und wir sollten es bis hinein in unsere persönlichen Gebete üben, dass wir den Herrn Jesus anrufen mit den Ehrentiteln. Einer dieser Ehrentitel, der in der ersten Christenheit offenbar sehr üblich war, war der Gerechte. Apostelgeschichte 3 wird uns erzählt, dass der Apostel Petrus denen, die gefragt haben, in welchem Namen tut ihr denn das? Als er gesagt hat, in keinem anderen Namen ist das Heil, hat er gesagt, ihr habt verleugnet den Gerechten, und er meinte damit Jesus, und habt gebeten, dass man euch den Mörder schenkt, den Barabbas, also Titel der Gerechte. Oder der Stephanus, Apostelgeschichte 7, in seiner großen Verteidigungsrede, der erste Märtyrer der Christenheit, hat gesagt, ihr habt verfolgt all die Propheten, die angekündigt haben, das Kommen des Gerechten. Meint damit Jesus. Oder als der Paulus von seiner Bekehrung erzählt, Apostelgeschichte 22, 24, sagt er, zu ihm ist dieser Hananias in Damaskus gekommen und hat gesagt, der Herr hat sich, Jesus hat sich über dich erbarmt, dass du den Gerechten sehen wirst. Und jeder hat gewusst, was gemeint ist mit dem Gerechten. War ja auch naheliegend. Er war versucht, wie wir, doch ohne Sünde. Bevor Jesus noch ein Wunder getan hat, hat der Teufel ihn versucht herumzukriegen. Er ist abgeprallt bei Jesus, nicht hereingefallen. Und als Jesus vor seinem Leiden gesagt hat, jetzt kommt der Fürst dieser Welt, und er hat gemeint den Teufel, aber er hat keine Macht über mich. Selbst im schlimmsten Leiden, in der schlimmsten Entehrung. Meine Frau hat heute Morgen gefragt bei der Andacht, warum war das nötig, dass sie mit Fäusten auf Jesus hineingeschlagen haben, die römischen Soldaten? Warum haben sie ihn gegeißelt? Warum haben sie ihn angespien? Warum haben sie gesagt, weissage uns, wer wir sind? Die waren doch Hilfstruppen des Teufels, der den Jesus noch mal rumkriegen wollte, dass er einmal sagt, ein Fluch, ich möchte, lieber Gott, warum lässt du mich im Stich? Kein Wort des Fluches, des Haderns kam über die Lippen von Jesus. Aber befehle meinen Geist in deine Hände. Der Herr Jesus hat seine Zeitgenossen einmal gefragt, könnt ihr mich einer Sünde zeihen? Hat er einmal ein böses Wort gesagt, einmal jemand enttäuscht und sie schwiegen. Ich dürfte nicht wagen, so zu fragen. Da würden viele aufstehen. Bruder Grimmer, können Sie uns sagen. Die sagen, oh, der Schiffbuch, was ich von dem weiß. Wie der in der Synode war. Und wenn erst meine Kinder anfangen würden, wie oft hat er uns allein gelassen, wie oft war er aufgeregt. Nicht eine Sünde bei Jesus, selbst die, die gegen Jesus waren. Und jetzt kommen wir zur Leidensgeschichte. Was hat er denn Böses getan, fragt der Pilatus. Ich finde keine Schuld an ihm. Und sie haben Zeugen aufgeboten, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Nicht einen Punkt haben sie gefunden, der Gotteslästerung, nichts. Da kommt die Frau des Pilatus und lässt ihren Mann ausrichten, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe seinetwegen viel erlitten im Traum. Der Judas bringt die 30 Silberlinge wieder zurück und wirft sie in den Tempel. Ich habe unschuldig Blut verraten. Der mit Jesus gekreuzigte Mörder sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber dieser hat nichts Übles getan. Selbst die Leute, die gar nicht Freunde von Jesus waren, mussten ihm bescheinigen, jetzt kommt wieder was gerecht ist, wenn nicht eine kleine Macke, nicht ein Fehltritt, nicht ein böses Wort im Leben, das kriegen wir nie fertig. Aber Jesus war der Gerechte. Und deshalb hat die erste Christenheit gerne diesen Begriff verwendet, er der Gerechte. Aber auch noch aus zwei anderen Gründen. Im Psalm 34, jetzt kommen wir zum Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn. Herrlicher Psalm. Was der David erlebt hat mit seinem Gott. Und dann heißt es gegen Ende dieses Psalms, der Gerechte muss viel leiden, aber aus dem allem hilft ihm der Herr. Befremdlich, der muss. Es ist, als ob das ein Test Gottes bei seinen Auserwählten ist. Ist wirklich ganz echt bei dir. Fängt schon beim Abraham. Wärst du bereit, deinen Sohn zu opfern? Ist deine Frömmigkeit echt? Die Auserwählten Gottes werden geprüft. Der Gerechte muss viel leiden. Die Gerechten sollen nicht wie der Adolf Hitler vom Volk hochgejubelt werden. Sondern im Gegenteil, da sollen alle sagen, den brauchen wir nicht. Wie ich vorher sagte, wenn wir auf einen verzichten können, dann auf den getrost, weg mit ihm. Aber dann wird Gott sagen, aber ich, der Gerechte muss viel leiden, damit deutlich ist, wenn einer für ihn ist, dann Gott. Das hat David erlebt. Im 2. Samuelbuch, ich bin gejagt wie ein Floh, wie ein toter Hund, gehetzt von dem Saul. Aber der Herr hilft mir. Wenn einer für mich ist, dann Gott. Verstehen Sie, das ist nachher bei Jesus in Erfüllung getreten. Jesus hat die Würde nicht von Menschen, dass er sagt, also ich schau was Gutes, das hätte man nur brauchen können. Bis heute merken Sie eigentlich, in was für einer Strömung wir drin sind, dass Leute sagen, ha, Jesus, das ist fundamentalistisch und das ist ein bisschen arg fromm, evangelikal. Sprechen wir lieber von Gott. Wie viele Gebete fangen ab an, guter Gott, als ob man sagen würde, lieber Gott, bei mir kriegst du 2+, aber nicht ganz ein 1er, guter Gott. Die Christenheit hat von Anfang an, 1. Korinther 1, die den Namen des Herrn Jesus anrufen, den Herrn Jesus haben wir angerufen. Wir können heute, wenn Sie mal Rundfunkandachten lesen, hören, wie selten darf Jesus vorkommt. Bei meinem Sohn Ulrich, als er Vikar war, der Körperhöhe, hat die Kirchengemeinderätin gesagt, es ist ja gut, dass sie von Jesus reden für unsere Russlanddeutsche, die sind es gewöhnt, aber sonst steht es doch lange, wenn sie von Gott reden. Wir sind in der Christenheit, die sich geniert des Namens Jesus Christus. Ganz schlimme Bewegung. Wenn wir auf den Jesus verzichten können, uns lang Gott. Also, aber Gott hat diesen Jesus auferweckt, wo die ganze Welt, die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten und die heidnischen Römer und die Kriegsknechte sagten, weg mit dem. Hat Gott gesagt, aber den brauche ich und den braucht ihr und hat ihn auferweckt. Der Gerechte muss viel leiden, er muss durch diesen Test durch, damit deutlich wird, aber der Herr ist mit ihm. Der Gerechte muss viel leiden, Psalm 34. Ich denke, dass der Herr Jesus diesen Satz erwähnt hat als Auferstandener. Ist doch tröstlich, dass auch die Jünger Jesu, 3 Jahre waren sie auf der theologischen Hochschule ihres Meisters, aber als er gestorben war, er war mächtig in Taten und Worten, sagen die Emmaus-Jünger. Aber dann haben ihn unsere Oberen genommen zur Verdammnis des Todes. Und jetzt kamen sogar unsere Frauen vom Grab und sogar das Grab ist leer. Jetzt ist alles aus. Das war die tiefe Ratlosigkeit, wozu war das nötig? Warum hat denn Gott nicht eingegriffen? Und da sagt Jesus, als der Auferstandene zu ihnen kommt, Lukas 24 berichtet, O ihr dumme Kerle, schwäbisch gesagt, o ihr Toren und mit eurem trägen Herzen, da ist das Herz, bloß nur 10 Schläge pro Minute, gell? Ihr ist ja zu wenig Sauerstoff in eurem Hirn, dass ihr begreift, dass schon die Propheten gesagt haben, dass Christus leiden musste. Da steht es, Lukas 24, so hat es auch Verständige gesagt. Und er öffnete ihnen die Schrift, die Psalmen und von Mose und die Propheten. Und ich denke, als er die Psalmen geöffnet hat, gesagt, denke doch dran. Der David hat gesagt, der Gerechte, muss viel leiden. Das steht im Masterplan Gottes drin. Das ist nicht der Entgleisung, da hat Gott nicht geschlafen. Gott hat diesen Plan, dass der Jesus, zu dem die ganze Welt sagt, weg mit ihm. Bis heute. Wir wollen Religion, wir wollen Stimmung, wir wollen Werte, wir wollen Ethik haben, wir wollen Selbstlosigkeit, wir wollen für die dritte Welt eintreten, für die Gerechtigkeit. Lauter religiöse, große Programme, aber wo kommt was von Jesus vor? Alle Welt sagt, weg mit ihm, und Gott sagt, der Gerechte muss verleiden, aber, ich sage, er ist nötig. Letztes Beispiel vom Gerechten, der gerecht macht. Im großen Kapitel Jesaja 53. Die unübertreffliche Weissagung auf Christus hin, die wahrscheinlich Jesus dort vor seinen Jüngern als der Auferstandene hauptsächlich erklärt hat. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Wir dachten, dass er von Gott gestraft ist, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen hingegeben. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und da geht es weiter. Durch seine Hand wird der Plan Gottes gelingen. Frau Stocker-Schwarz und alle Mitarbeiter hier in der Kirchengemeinde, wir könnten alles bleiben lassen. Wenn wir nicht wüssten, der Plan des Herrn Jesus, der Plan Gottes gelingt durch Jesus, durch seine Hände. Er greift ein, er sorgt dafür, auch wenn die Welt ihn verachtet. Der Plan des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Und dann heißt es, und er, Vers 11 von Jesaja 53, er, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Das gleiche Wort wie in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott aus dem Nichts, aus dem Tohuwabohu, eine Welt geschaffen hat. Sehr gut. So wird er Gerechtigkeit schaffen. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich auf den Himmel, nicht auf eine Art Schlaraffenland, auch nicht in erster Linie, dass ich meine Angehörigen wiedersehe. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich denke an meine Mutter, 84-jährig, und ihr Vater, der war 11, da war sie 11 Jahre, wo der gestorben ist, der möchte wahrscheinlich im Himmel das 11-jährige Mädchen sehen. Wie finde ich sie raus? Also, wenn die Leute vom Wiedersehen mit den lieblichen, schöne Hoffnung, aber Hauptsache ist, bin gespannt darauf, wie ich überkleidet werde mit der Gerechtigkeit Gottes, ich armseliger Mensch. Darf ich wieder ein dummes Beispiel benutzen? Manchmal denke ich, wenn ich einmal in der Welt Gottes bin, überkleidet wie mit der Brautgewand der neuen Gerechtigkeit. 1. Johannes 3 heißt es, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein, voll Gottes Gegenwart, Gottes Fülle, Gottes Herrlichkeit. Wenn ich so in der Welt Gottes sein werde, ist vielleicht ein bisschen dumm gedacht, aber jetzt sage ich es mal so. Bei Ihnen, Vertrauten, darf man so sagen. Und meine Frau kommt vorbei und sagt nicht einmal Grüß Gott, dann sage ich, hey, was ist denn los, kennst du mich nicht mehr? Dann wird sie sagen, wer sind Sie? Ich bin doch dein Mann, ich bin der Rolf. Das ist alles unmöglich. Der war doch immer gleich narrt. Der hat da so ein verkniffenes Gesicht gehabt. Das sind Sie nicht. Aber vielleicht werde ich auch Sie nicht mehr richtig erkennen, gell? Dummes Beispiel. Aber das wird Himmel sein, wenn wir, die wir oft uns selber nicht mehr im Spiegel anschauen können, dass wir wieder so entgleist sind, dass so viel daneben gegangen ist, überkleidet werden mit der Gerechtigkeit Gottes. Denn er, mein Gnade,